Die Pandemie hat einfach so sichtbar gemacht, dass es da um ethische Abwägungen ging. Aber die haben sich das echt nicht leicht gemacht. Dieses Ringen, die Ernsthaftigkeit, dieses Spüren der Verantwortung. Ich persönlich hätte verschiedene Dinge anders gemacht in der Kommunikation. Und das habe ich einfach total unterschätzt. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich war jetzt nicht irgendwie ausgebildet für Kommunikation auf der nationalen Ebene. Das ist einer der schwierigsten Fälle meiner beruflichen Laufbahn. Zwei ganz, ganz, ganz früh geborene Babys.
Ja.
Die so früh geboren wurden, dass es an der absoluten Grenze der Überlebensfähigkeit war. Zu dem Zeitpunkt sagten die Eltern, dass sie die Behandlung bei diesem Kind einstellen wollten.
Ja.
Und das war die Situation, in der die zuständigen Kolleginnen und Kollegen uns tatsächlich angerufen haben.
Was war das jetzt für ein Eiertanz? Also wie,
das ist kein Eiertanz, das ist wichtig. Das ist schön. Eiertanz nennt er meinen Job. Wir reden über existenzielle Fragen.
Ja, ich weiß, aber wir sind an der Bar.
Ich weiß, alles gut.
Findest du es denn aus ethischer Sicht richtig, dass man das Flugzeug nicht abschießen darf? Stellt euch folgende Situation vor. Ein mit 250 Menschen vollbesetztes Flugzeug rast auf ein Fußballstadion zu, in dem 70.000 Menschen sitzen. Es ist ein Terroranschlag und es stellt sich die Frage, dürfen wir dieses Flugzeug abschießen und damit die 250 Menschen töten, um die 70.000 zu retten? Wie würdet ihr entscheiden? Meine heutige Gästin hat ständig solche Fragen auf dem Tisch. Sie wird nämlich gerufen, wenn es keine einfachen Antworten gibt. Heute ist Alena Büchs bei uns an der Bar. Und Alena ist Ärztin, Ethikerin und viele von euch kennen sie wahrscheinlich als die Frau, die Deutschland durch die Pandemie mit begleitet hat, als ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Mit Alena sprechen wir darüber, wie sich ethische Entscheidungen anfühlen, wenn sie plötzlich eben nicht mehr Theorie sind, sondern Alltag, sondern Praxis und auch Schlagzeile. Wir sprechen über Corona, über Vertrauen und darüber, warum Menschen Wissenschaft manchmal ablehnen und wie man ihnen begegnet, ohne zu belehren. Wir gehen einen Schritt weiter. Wie hilft Ethik eigentlich dabei, sich eine Meinung zu bilden, wenn es zwei gut begründbare Seiten gibt? Und damit landen wir bei ganz konkreten und, wie ich finde, sehr berührenden Fällen aus Alenas Praxis, bei Fragen rund um Verantwortung, Leben und Tod. Und wir haben heute auch wieder unsere Kategorie Glasklar, bei der Alena Position beziehen muss und darf zu schwierigen ethischen Fragen der Gegenwart. Alena hat gesagt, man kann große ethische Fragen nicht in 20 Sekunden und schon gar nicht in einer Überschrift beantworten. Deswegen nehmen wir uns eine ganze Stunde Zeit und damit herzlich willkommen bei Nahe Neugierig und Negroni und viel Spaß. Alena, willkommen bei uns an der Bar. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Und hi, es geht bei uns immer mit der Frage nach dem Getränk los. Die haben wir schon vorher beantwortet. Es gibt Negroni, natürlich.
Natürlich.
Passend zum Format. Dankeschön.
Danke.
Dann sage ich erstmal Cheers.
Cheers.
Ich freue mich aufs Gespräch mit dir.
Ich mich auch.
Und du bekommst die erste Frage, die bei uns jede und jeder an der Bar bekommt, nämlich, was können andere von dir lernen?
Risotto kochen.
Ich kann
ein echt gutes Risotto. Und wenn man es beruflich fassen möchte, dann geht es natürlich um das Ringen, um das gute Argument.
Ja, okay. Da erhoffe ich mir heute Einblicke von unserem Gespräch, wie man das macht.
Ein bisschen.
Ja, wie man sich auch bei schwierigen Fragen irgendwie zu Positionen durchringt sozusagen. Aber bevor wir da eintauchen, lass uns mal ganz kurz durch deinen Lebenslauf zumindest kurz durchgehen. Viele kennen dich sicherlich, weil du eben ja seit 2020 oder ab 2020 Vorsitzende des Ethikrat warst. Aber das wird man ja auch nicht aus heiterem Himmel. Da muss ja was davor passiert sein. Wie ging es denn bei dir akademisch los und dann auch danach? Wie ging deine Laufbahn weiter?
Oh, wie ging es los? Eigentlich fing es in der Schule tatsächlich an, weil ich etwas hatte. Ich bin in Nordrhein-Westfalen zur Schule gegangen und ich hatte Philosophie-Leistungskurs. Das gab es das erste Mal seit 25 Jahren damals. Das war was ganz Außergewöhnliches und kombiniert mit Biologie. Und da habe ich mein Herz schon an diese zwei Bereiche verloren.
Ja.
Dann habe ich angefangen, Medizin zu studieren. Das wollte ich immer machen.
Ja.
Und habe im ersten Semester gemerkt, mir fehlt die Philosophie.
Ah ja.
Und dann habe ich, das war ein reiner Zufall, ich habe einen Dozenten getroffen im ersten Semester und der hat einfach bei seiner Vorstellung erwähnt, er hat irgendwie Medizin und noch irgendwas anderes studiert. Und ich so, aha.
Das geht.
Okay, das geht. Und dann habe ich einen Magister in Philosophie sozusagen um die Medizin herumgebunden. Okay. Auch ein Jahr mal ausgesetzt, nur Philosophie gemacht und halt die Nebenfächer noch. Und
ja, okay.
So ging das los.
Philosophie habe ich jetzt vor zwei Folgen nämlich erst hier an der Bar gelernt vom Professor Nida Rümelin, dass Philosophie die Urmutter der Wissenschaften ist.
Natürlich, die erste Wissenschaft.
Ja, und dass auch ganz viele der heutigen Wissenschaften daraus hervorgegangen sind. Ja. Das war mir gar nicht klar.
Ja.
Also man lernt was hier an der Bar. Genau, Philosophie, hast du gesagt, hast du studiert. Das ist ja noch nicht unbedingt gleich Ethik. Ne? Wie kam dieses Thema in dein Leben?
Richtig. Jetzt ist es aber so, dass sich die Philosophie und die Medizin nicht so wahnsinnig viel überlappen.
Okay.
Nur in zwei Bereichen. Das eine ist sehr theoretisch, wissenschaftstheoretisch, das ist der so Krankheitsbegriff. Wann sind wir eigentlich krank? Was gibt es da für Kriterien?
Ja.
Was ist Gesundheit? Und solche Dinge. Und das zweite sind medizinethische Fragen.
Ja.
Also sollen wir alles, was wir in der Medizin können, eigentlich tun? Ne? Mhm. Die Sollensfrage, das ist ja die ethische Frage.
Ja.
Und da habe ich zum Ende des Studiums gemerkt, dass mich das wirklich interessiert.
Okay. Das heißt, dein Medizinstudium begonnen hast du ja dann eigentlich eher mit dem Vorhaben, eben Medizinerin zu sein, oder?
Ja,
okay.
Ja.
Dann kam die Ethik unterwegs dazu.
Na, die Philosophie und dann, also ich habe Platon, Aristoteles, Wittgenstein, Logik, das ganze Zeug schon volles Rohr gemacht.
Okay.
Aber mein Herz ist sozusagen verloren, habe ich dann in der Medizinethik, das war eher zum Ende des Studiums, hat mir meine Mutter nie verziehen.
Wieso?
Die sich so gefreut hat, dass ich Ärztin werden möchte.
Ich glaube, sie kann mit der Karriere ihrer Tochter auch ganz
zufrieden
sein.
Ich mache mal den Witz, das muss ich wirklich sagen, weil das habe ich beim neu berufenen Abendessen an der TUM habe ich das zum Besten gegeben, dass meine Mutter mir erst verziehen hat, dass ich aus der klinischen Medizin rausgegangen bin, als ich bayerische Staatsbeamtin wurde. Da war es dann wieder okay.
Okay,
aus dem Kind ist was geworden. Professorin an der TUM, damit kann man so gerade leben.
Okay.
Okay. Also ich bin wirklich abgebogen und das war nicht das, was ich damit sagen will, ist, das war nicht der Plan.
Ja, okay, das verstehe ich. Und dann warst du ja nachher, wahrscheinlich nicht direkt, aber erstmal Professorin in Kiel, ne?
Mhm, genau.
Und jetzt inzwischen, also da liegen sicherlich noch ein paar Stationen zwischen, aber bist du an der TUM in München?
Na, von Kiel bin ich direkt dann an die TUM.
Ach so, war das dann direkt? Okay.
Ja,
okay. Genau. Dann waren die anderen Sachen, weil ich habe hier auch noch unglaublich viel, ich finde es immer bei wissenschaftlichen Gästinnen und Gästen so faszinierend, was alles für Ämter ihr habt.
Das ist alles parallel.
Und da noch ein Aufsichtsrat und dies noch und das noch.
Ja.
Die Liste bei Wikipedia, die kann man, eine Tapete kann man runterscrollen. Aber gut, dann war das direkt. Und dann kam ja 2020 irgendwann und eben auch damit sozusagen standen ethische Fragen ja wahrscheinlich schon mehr im Zentrum der gesellschaftlichen Debatte, als das jetzt vorher so der Fall war. Mhm. War das denn für dein Fach und auch dich schon so ein ungewollter Schub?
Ich glaube, das kann man schon sagen. Ich war zum Beispiel auch schon im Ethikrat ja 2016 bis 2020, war die erste Amtszeit und das ist überhaupt gar kein Vergleich. Also das kann man in keiner Weise vergleichen. Von daher muss ich dazu sagen, selbstverständlich ist die Aufmerksamkeit für das Gremium irrsinnig stark gewesen in der Zeit meines Vorsitzes.
Ja.
Das fiel nun mal zusammen dann. Ich wurde gewählt im Mai 2020, also direkt kurz nach dem ersten Lockdown. Und es ist in der Tat auch so, dass, glaube ich, bis heute, also jedenfalls schreiben mir das zum Teil Leute oder sagen mir das so im Kontakt, dass die Zeit eine war, so schrecklich und schmerzlich und furchtbar das alles war, aber dass sie da verstanden haben, wir entscheiden eigentlich, also wir stellen uns viele ethische Fragen, auch durchaus im Alltag, haben wir auch immer gemacht, wir haben es noch nicht so stark gemerkt.
Ja.
Und die Pandemie war die größte Gesundheitskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Die hat einfach so sichtbar gemacht, dass es da um ethische Abwägungen ging.
Mhm.
Und wir hatten uns eben in den letzten Tagen meiner ersten Amtszeit noch unter meinem Vorgänger Peter Dabrock aus Erlangen-Nürnberg, hatten wir uns schon geäußert zur Pandemie sehr früh. Wir haben sehr, sehr früh eine erste Empfehlung gemacht, weil wir einfach gesagt haben, okay, das gibt so viele ethische Fragen, die haben wir mal sozusagen anfänglich aufgeschrieben.
Ja.
Und da hat dann die Politik mitgekriegt, ach guck mal, also entschuldige, dass ich im Rückblick sage ich das so flapsig, aber ich glaube, ein Stück weit war das so. Da, wir haben es dieses Gremium. Ja, okay. Und die machen ja Sachen, die sind irgendwie, die passen jetzt echt gut, die sind einschlägig und vielleicht helfen die einem sogar bestimmte Fragen zu verstehen oder besser zu verstehen. Mhm. Was transparent zu machen, dann fragen wir die doch vielleicht mal.
Ja, okay, das heißt, das ist ein Gremium, was die Politik besetzt oder ins Leben gerufen hat, oder?
Jein. Okay. Ins Leben gerufen, ja, aber, und deswegen habe ich so ein bisschen Jein gesagt, es ist kein politisches Gremium. Mhm. Man muss politisch unabhängig sein, es dürfen keine Politikerinnen und Politiker rein, es muss auch ein Abstand sein. Das steht also im Gesetz und auch in der Geschäftsordnung, ne, du dem eigenen Gewissen verpflichtet. Und es ist ein Expertengremium. Ja. Mhm. Sehr interdisziplinär aufgestellt.
Okay. Mhm.
Sehr breites Spektrum.
Ja.
Also wir haben uns auch wirklich, wirklich richtig gefetzt.
Echt? Ja. In der Pandemie oder
ja,
auch?
Ja, klar. Immer schon, immer schon. Das gehört dazu. Das Ringen gehört dazu. Da sitzen ja wirklich gut ausgebildete Leute, die zu vielen schwierigen und kontroversen Fragen. Ethische Fragen sind häufig kontrovers. Was sollen wir tun?
Ja, ja, klar.
Also ich meine, erinnere dich.
Ja, absolut. Da gab es tausend sehr kontroverse Fragen wahrscheinlich. Aber wie stelle ich mir so ein Fetzen in so einem Gremium vor? Brüllt man sich an oder ist es dann das gesittete Fetzen?
Es ist das gesittete Fetzen.
Wie fetzt man gesittet?
Das ist mir relativ wichtig, weil ich das wichtig finde. Ja. Ich finde das gerade heute wichtig, wo so ein bisschen manchmal der Eindruck entstehen könnte, als hätten wir das produktive Streiten verlernt.
Ja.
Bloß weil jemand eine andere Position hat, dass man gar nicht mehr miteinander redet oder sich anbrüllt eben.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dass wir in diese Polarisierung gehen, in die Filterblasen gehen und so. Und der Ethikrat ist dezidiert ein Gremium, wo genau das Gegenteil passiert.
Okay.
Also du setzt dich scharf auseinander.
Mhm.
Wirklich scharf.
Also, in der Sache, nicht im Ton.
Genau.
Ja.
Du bleibst immer respektvoll.
Okay.
Letztlich ist es kollegial.
Mhm.
Und man ringt um den sogenannten, so haben wir das immer genannt, Korridor der Gemeinsamkeit.
Ja.
Also alle müssen ein bisschen was geben, von ihrer Position ein bisschen was abgeben, damit du schaust und wirklich prüfst, können wir uns einigen auf etwas in diesem Korridor, also kriegen wir einen Korridor der Gemeinsamkeiten hin, aus dem wir eine gemeinsame Empfehlung formulieren können.
Ja.
Klappt nicht immer.
Ja.
So, also das ist eine große Pluralität. Dafür ist der Ethikrat auch unter den internationalen Ethikräten berühmt und berüchtigt. Es gibt viele von denen, die machen nur einstimmig.
Okay. Und in der Rolle wahrscheinlich als Vorsitzender des Ethikrats bist du dann ja auch Teil dieses Expertenrats der Bundesregierung gewesen in der Corona-Zeit. Ne? Ist aber ein anderes Gremium, oder?
Ist ein anderes Gremium gewesen. Und das stimmt, ich bin da, aber ich habe dort nicht für den Ethikrat gesprochen, sondern das ist in solchen Gremien, diejenigen, die da hinkommen, die sprechen dann schon auch aus ihrer wissenschaftlichen, persönlichen Expertise. Sonst müssten ja alle in dem Gremium in so einem Ad-Hoc-Expertenrat, das war ein Ad-Hoc-Expertenrat, müssten ja sonst alle immer alles mit ihren anderen Gremien abstimmen.
Ja, klar, okay, stimmt.
Das geht natürlich nicht.
Ja.
Deswegen sage ich das, sorry, dass ich da so genau bin, aber das muss man einmal sagen.
Warst du als Person drin, so.
Ja, aber natürlich war ich die Vorsitzende des Ethikrats zu der Zeit und habe auch dem Ethikrat berichtet und so, aber wir haben nichts abgestimmt.
Ja, okay. Und wie bist du Teil von diesem Gremium, diesem Corona-Rat geworden? Wird man auch berufen, oder?
Oh Gott, ich weiß das. Ich wusste auch nicht, wie ich in den Ethikrat gekommen bin. Da wusste ich nichts von. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als der erste Anruf kam. Das weiß man meistens nicht. Also diese Art von Berufung, klar, du wirst dann irgendwann gefragt, ob du dir das vorstellen könntest. Ja. Du kriegst nicht einfach eine Ernennungsurkunde zugeschickt oder so. Das schon. Aber bis einen jemand fragt, weiß man davon tatsächlich nichts.
Ja, okay. Und jetzt noch mal kurz, weil Corona natürlich schon auch ein Thema ist, was irgendwie so ein Brennglas auf viele medizinethische Fragestellungen gelenkt hat. Deswegen will ich noch ganz kurz in die Zeit reingehen. Also dieser Expertenrat, wer war da noch drin? Welche Perspektiven waren da am Tisch?
Also es war ein sehr großes Gremium, wie auch der Ethikrat ja recht groß ist. Und das ist gar nicht so leicht, wenn man dann gemeinsam Texte schreibt.
Ja, das glaube ich. Okay, das ist dann die Kernarbeit, gemeinsam Texte schreiben. Also man sitzt dann nicht mit, ich sage jetzt mal, Merkel, Söder und Co. am Tisch und sagt, macht mal so, sondern ihr gebt schriftliche Empfehlungen ab. Okay.
Also das war sehr, sehr unterschiedlich. Aber Politikerinnen und Politiker das darf man sich nicht so vorstellen, dass sie da irgendwie sozusagen mitberaten, ja, sondern ja, wenn, dann kommen die, dann wird diese Frage diskutiert und die hören sich an, mhm, was die jeweiligen Expertinnen und Experten zu sagen haben, und dann gehen die wieder.
Okay.
Also ja, das, ja, das geht ja so.
Ich dachte, du warst so mit am Tisch, als dann so Entscheidungen gefallen sind, wie machen wir es jetzt in der Pandemie oder so. Das hätte mich nämlich mal interessiert, wie die dann wirklich hinter den geschlossenen Türen solche Entscheidungen treffen.
Also dazu zwei Dinge. Ja. Das eine ist, dass man natürlich schon sehr viel Politikberatung macht, das habe ich ja auch zum Teil gemacht, auch das ja, ist ja öffentlich, dass ja, ich auch einzelne Politikerinnen und Politiker oder einzelne Gremien noch beraten habe.
Ja.
Und da hörst du jedenfalls, wie deren Entscheidungsfindung zum Teil ist, aber nie, wenn die wirklich entscheiden.
Ja.
Das macht die Politik alleine, ja, das ist auch richtig so. Es muss ja, das ist schon wichtig, ja, die sollen sich ja Expertisen holen, auch viele unterschiedliche.
Ja.
Aber am Ende entscheiden die ja.
Ja.
Und übernehmen dann letztlich auch die Verantwortung dafür, wie sie die jeweilige Expertise nutzen. Ja. Weil eine Frage, die ich immer kriege, ist, habt ihr euch nicht geärgert, wenn ihr nicht gemacht ja, haben, was ihr gesagt habt? Das ist ja nein,
ja,
das gehört dazu, das ja, ist das Recht der Politik.
Ja.
Aber das bedeutet eben auch, die entscheiden, wie sie Expertise nutzen und treffen dann Entscheidungen. Das ist das eine, was ich dazu sagen muss. Mhm. Das zweite, was ich sagen möchte, ist, dass wir an meinem Lehrstuhl eine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von mir, wunderbare Kollegen, haben eine, wie ich finde, sehr, sehr spannende Studie gemacht, wo sie bayerische Entscheidungsträger aus der Pandemie interviewt haben.
Okay. Das
ist alles anonym.
Ja.
Qualitative Daten, also richtige Interviewstudien und befragt haben zu Abläufen mhm, der Entscheidungsfindung. Das ist ein faszinierendes Paper.
Ja.
Weil wir wirklich sehr sehr hochrangige ja, Entscheidungsträger in dem Sample hatten.
Irgendwas kam raus? Also das ist wahrscheinlich jetzt sehr verkürzt, wenn man das hier kurz mal an der Bar erzählt. Aber
naja, naja, also viel einfach, wie geht man mit dieser unglaublichen Unsicherheit um?
Ja.
Wie haben die sich vernetzt? Wie haben die miteinander sich abgestimmt und abgesprochen? Und ich muss dir sagen, wenn du, also liest sie mal durch, das ist alles öffentlich. Diese Forschungsarbeit ist ja immer öffentlich. Das ist jetzt ein wissenschaftliches Papier, also ich wollte nicht sagen, lies es dir durch, entschuldige.
Das kann mir ChatGPT schon zusammenfassen.
Trocken zu lesen, trocken zu lesen und auf Englisch natürlich erschienen und so. Aber also es ist schon, es ist, wenn du das liest, kriegst du einfach den Eindruck, und das ist, ich weiß, manche Leute wollen das vielleicht gar nicht hören und ich kann das auch ein Stück weit verstehen. Aber die haben sich das echt nicht leicht gemacht.
Mhm.
Also du kriegst, mhm, auch unser Paper zeigt, dass dieses Ringen, dieses, die Ernsthaftigkeit,
ja,
dass wir haben auch gefragt, dieses Spüren der Verantwortung.
Ja.
Also das ist mehrfach erwähnt worden. Und
ja,
ich fand das sehr eindrücklich. Ich fand ja, unsere Ergebnisse selber richtig eindrücklich.
Ja, okay. Hast also, du dann so gesagt, boah, da bin ich schon irgendwie froh, dass ich es am Ende nicht final entscheiden musste, sondern nur Empfehlungen aussprechen musste?
Es war so eine eng getaktete und schwierige Zeit, dass auch bei der Beratung
ja,
es ein wirklich schwieriges Ringen war. Das waren ja so diese ganz irren Zeiten, mhm, mit nur Zoom auf einmal und so. Tagelange Zoom-Sitzungen, drei mhm, Tage am Stück von morgens bis Mitternacht und so, jeden Tag einfach. Und also das fühlt sich schon auch wirklich sehr intensiv an.
Ja.
Also da war ich nicht jetzt so froh,
ja,
dass ich dann, weil wir haben ja auch schon uns entschieden, wie wir beraten.
Mhm.
Und du denkst irgendwie nicht darüber nach, ich bin froh, dass ich jetzt nicht in der Politik bin, sondern also solche Gedanken hatte ich damals gar nicht.
Mhm.
Im Rückblick kann ich das nachvollziehen, dass man das vielleicht gedacht hätte, aber ich muss dir ehrlich sagen, ich fand es auch schwer.
Mhm.
Sodass ich nicht gedacht habe, ich habe hier einen leichten Job
ja,
und die haben den schweren,
ja,
sondern ich, also entschuldige, das war jetzt ein bisschen kompliziert erklärt, aber das ist schon auch so ein Ringen
ja,
gerade in diesem Gremium gewesen, gerade im Ethikrat gewesen. Das hatte schon auch eine Schwere mhm, sozusagen.
Okay. Letzte konkrete Corona-Frage, dann ziehen wir auch weiter. Aber das würde mich noch interessieren. Gibt es jetzt mit ein paar Jahren Abstand und Rückblick Dinge, von denen du heute sagst, die hätte man vielleicht besser, die hättest du vielleicht besser mhm, anders gemacht, anders beraten, anders empfohlen?
Also das sage ich nicht heute, sondern da habe ich und haben auch wir vom Ethikrat relativ früh mit angefangen. Also
ja,
wir haben 22 im Herbst gesagt, was wir jetzt mal gesprochen als Gremium und ich natürlich auch als Gremium gesagt haben, ist, wir haben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
mhm,
nicht genug berücksichtigt, haben
Okay.
Zu denen zum Beispiel keine Empfehlung gemacht.
Ach so.
Mhm. Das haben wir tief bedauert.
Ja.
Und ich persönlich, ich glaube, ich persönlich hätte verschiedene Dinge anders gemacht in der Kommunikation.
Mhm.
Ethik passt nicht in den 20 Sekunden O-Ton.
Mhm.
Und das ist einfach so. Und ich habe es trotzdem immer wieder versucht.
Mhm.
Und das heißt schon, ich habe unglaublich verkürzt.
Ja.
Und dann geht es in die Medien.
Dann
dann ist es nur noch eine Überschrift.
Ja, ja, ja.
Und dann wird die Überschrift auch noch halbiert oder verändert. Dann steht da auf einmal, was weiß ich, nicht mehr. Ich habe so ein einerseits, andererseits als Ethikratsvorsitzende. Ja. Die Überschrift ist schon Ethikrat empfiehlt, dann wird daraus Ethikrat fordert und dann steht da Büchs sagt oder Büchs fordert. Ja? Und so. Und diese Art. Und dann irgendwann gibt es auch noch welche, die ganz falsch sind. Ja? Also das ist schon relativ wild. Und das habe ich einfach total unterschätzt. Da war ich ein... Ich bin Wissenschaftlerin. Ich war jetzt nicht irgendwie ausgebildet für Kommunikation auf der nationalen Ebene.
Mir ist in der Pandemie das erste Mal aufgefallen und bewusst geworden, dass es wirklich Leute gibt, die, sagen wir mal, also ich sag mal positiv, kein Vertrauen in die Wissenschaft haben. Ich könnte jetzt auch negativ sagen, objektive Fakten nicht als solche anerkennen. Warum ist das in der Pandemie passiert?
Muss dazu sagen, ich bin keine Expertin für jetzt sozusagen sogenannte Verschwörungstheorien oder Kommunikationswissenschaften oder sowas. Aber ich sag dir mal, was ich denke.
Ja, sag mal.
Und ein bisschen ist das auch etwas, was in meinem Fach durchaus eine Rolle spielt. Es hat Wissenschaftsskepsis und Wissenschaftsablehnung immer gegeben.
Ja.
Da gibt es auch Langzeituntersuchungen dazu im kleinen einstelligen Bereich. Auch verfestigt. Also wirklich Leute, die die Realität, die du und ich hier, das ist fest und das ist ein Stoff und das, der ist auf der Erde und ist auch nicht von den Aliens hier hingestellt und so. Das gibt's. Das hat es immer gegeben. Aber kleiner, einstelliger Prozentbereich.
Okay.
Das hat zugenommen.
Durch die Pandemie?
Schon vorher, langsam, aber in der Pandemie dann wirklich deutlich.
Mhm.
Hat sich jetzt auch schon wieder verringert.
Ah, ja.
Muss ja auch die guten Sachen sagen.
Ehrlich, es ist weniger geworden.
Ja, ist wieder weniger geworden.
Wissenschaftsskepsis ist rückläufig.
Also wenn du die genauen Zahlen haben willst, aus einer Befragungsstudie, man muss immer vorsichtig sein, eine Studie macht keinen Sommer, so wie eine Schwalbe keinen Sommer macht. Aber das ist schon eine sehr, sehr solide und schon lange laufende Studie, die das immer wieder befragt.
Ja.
Und da ist es so, dass diese harte Wissenschaftsskepsis so um die 6-7% vor der Pandemie lag, dann auf 9 gegangen ist, dann hochgeschnellt ist auf 13.
Ehrlich?
Das ist viel.
Das ist ja dann jeder siebte.
Achte.
Irgendwie so. Viele.
Und das ist wieder runtergegangen.
Ja.
Auf ungefähr das fast vorpandemische Niveau.
Also 9 oder wieder 6, 7.
Nee, ich glaube so 8 oder sowas.
Okay.
Ich nagel mich nicht auf die ganz genaue Zahl fest, aber es hat da diese klare Erhöhung gegeben. Aber das ist auch wieder runtergegangen.
Okay.
Was ich ganz gut finde, natürlich, das freut mich sehr.
Ja.
Also das ist ja die harte Wissenschaftsskepsis. Dann gibt es noch so Zweifel und auch ein Ablehnen oder ein Misstrauen gegenüber Wissenschaft. Das ist noch ein größerer Anteil.
Ja.
Also das war jetzt nur der harte Kern, der sozusagen, wie gesagt, nicht mehr wirklich so die, vielleicht auf dem Boden der Realität steht, die wir hier gerade besprechen. Und dann gibt es aber Wissenschaftsablehnung, Misstrauen gegenüber Wissenschaft als Institution, als Methode. Und das sind noch mal mehr. Das gibt es unterschiedliche Befragungen, so 15-20%.
Echt?
Je nachdem, das ist aufgeschlüsselt nach
Wählerschaft
und politischer Zuordnung. Populistische Parteien haben deutlich höhere Wählerschaft von denjenigen, die die Forschung misstrauen oder ablehnen.
Mhm.
Und das steht im Kontext tatsächlich auch der populistischen Entwicklung, die wir in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten gesehen haben. Es ist in allen Ländern so, das ist weiß Gott kein deutsches Phänomen.
Ja.
Und es gibt, auch das ist wissenschaftlich und sogar tatsächlich geheimdienstlich klar nachgearbeitet, dargelegt, erfasst, dass das intentional genutzt wird.
Mhm.
Wissenschaft ist eine der Säulen einer entwickelten liberalen Demokratie.
Mhm.
Und wenn du die angreifst, greifst du eine der Säulen liberaler Demokratien an.
Okay.
Das führt zu Verunsicherung, verstärkt Misstrauen, ja. Verstärkt eine Hinwendung zu demokratiekritischen oder demokratiefeindlichen Positionen. Das ist vergesellschaftet, sehr okay. Schön nachgewiesen. Ja. Und das wird und wurde in der Pandemie intentional genutzt. Mhm. Nicht nur in der Pandemie, sondern seither die ganze Zeit. Und da gibt es eben ganz viele Geheimdienstdossiers, dass
echt,
das.
Ja? Ja. Also, das unterminiert den Rechtsstaat sozusagen. Oder?
Es ist eine Methode, das zu versuchen.
Ja.
Es ist einer der Angriffe, Fake News, Missinformation und so. Es ist ja dann fließender Übergang.
Ja.
Es geht ja dann nicht nur um sozusagen Wissenschaft, so richtig Hardcore-Wissenschaft, sondern das wird ja dann breiter. Und da überkreuzt sich viel. Das klassische Beispiel ist die Impfskepsis.
Mhm.
Das ist das Anti-Vaxxing. Das kenne ich schon seit Jahrzehnten, weil das ein ewig uraltes Phänomen ist, aber eben in einer kleinen Randgruppe.
Ja, genau.
Und zum Ende der 90er Jahre wurde in den USA erkannt, damit kriegst du Leute auf die Zinne.
Ehrlich?
Ja, mit dem Impfen. Weil das ist was, das geht in die körperliche Integrität.
Mhm.
Es wird von staatlichen Stellen irgendwie gemacht und ich merke nichts. Es hilft mir nicht. Sozusagen
ja,
so, direkt.
Ja, stimmt.
Das ist das Präventionsparadox.
Ja, klar,
du wirst
genau.
geimpft, also passiert sozusagen nichts. Wenn überhaupt, hast du vielleicht irgendwie, spürst was, ne? Hast eine kleine Impfreaktion oder so. Selten gibt es mal tatsächlich Nebenwirkungen.
Mhm.
Das heißt, das ist erkannt worden als etwas, was man wunderbar politisieren konnte.
Ja.
Und das ist tatsächlich, auch das ist sehr gut nachgewiesen, erfolgt.
Ja
auch sehr erfolgreich. Das ist ein Thema, das unglaublich polarisiert hat und politisiert wurde.
Okay.
Sorry, dass ich da so ins Quatschen komme.
Das finde ich total interessant, ehrlich gesagt. Das wusste ich nicht, dass das diese Historie hat. Ich finde es wirklich schwer zu verstehen, wie man objektive Fakten leugnen kann. Ist mir wirklich absolut rätselhaft. Aber gut, passiert irgendwas in den Köpfen. Welche Erfahrungen hast du persönlich mit Wissenschaftsskeptikern? Wahrscheinlich auch ein paar, ne?
Ja, klar.
Ja.
Also ich rede wirklich noch recht lange.
Ja.
Und ich habe das auch in Zeiten, in denen das noch nicht ganz so dann mir gegenüber, leider ist es dann manchmal auch wirklich aggressiv und so, und da muss ich dann raus.
Ja.
Also nur noch anbrüllen lasse ich mich von niemand.
Mhm.
Aber ich habe auch immer wieder erlebt, es gibt Menschen, da ist das ein total hermetisch abgeschlossenes, verschwörungstheoretisches Weltbild. Da kommst du nicht mehr rein.
Mhm.
Wenn du jemanden kennst, der sowas beispielsweise im familiären Umfeld hat,
ist
furchtbar.
Ja.
Für die Familie oder Partnerin und Partner, sagt wirklich, wirklich schlimm.
Ja.
Und gibt es Beratungsstellen, wie man damit umgeht, ja, und was man tun kann. Das ist also auch, das ist irre belastend für diejenigen drumherum und für die Person selber, glaube ich, auch nicht so lustig, die in diesem System drin ist. Aber drumherum gibt es ganz viele Menschen, bei denen das nicht so abgeschlossen ist. Und da gibt es auch tolle Bücher und viele Kolleginnen und Kollegen, die dazu arbeiten, wie man da auch noch im Gespräch sein kann und vielleicht auch wieder irgendwie zueinander finden kann.
Ja.
Und von daher war ich auch bei Veranstaltungen, wo das Spektrum sehr breit war, wo durchaus auch Leute waren, die sehr, sehr skeptisch waren. Ich ziehe halt eine Grenze, wo es beleidigend wird natürlich.
Mhm.
Und man ist nicht sehr häufig wahnsinnig erfolgreich, aber ich finde, es lohnt sich, es immer zu versuchen.
Ja, okay. Ja gut, dann haben wir jetzt ein bisschen Anleitung, wie man an solche Leute vielleicht auch noch rankommen kann.
Da haben wir noch gar nicht. Darf ich da noch einen Satz zu sagen?
Ja, bitte.
Beziehungsebene.
Okay.
Du kommst nicht weiter mit Fakten. Kannst du in der Pfeife rauchen?
Ja.
Ist total kontraintuitiv. Du denkst, du musst nur die besten Fakten bringen, und um den anderen doch zu überzeugen. Es funktioniert nicht. Es geht auf einer Beziehungsebene. Man muss
Zum
sich
Beispiel?
Ernst nehmen. Man muss eine Form von Beziehung aufbauen. Man muss wirklich verstehen wollen, was der andere sagt.
Ja.
Und über irgendwie Gemeinsamkeiten, die man sozusagen auf der menschlichen Ebene findet, darüber finden sich oft Zugänge, dann kann ein Gespräch entstehen auf der Ebene und dann kann man zu Fakten kommen.
Okay.
Aber da einfach hingehen und Leute mit Fakten voll knüppeln, kannst du vergessen.
Aber ist dir das schon gelungen? Ich meine, du stehst ja da durchaus auch im Kreuzfeuer. Ist dir das schon gelungen, Leute, vielleicht jetzt nicht umzustimmen, aber zumindest für dich zu gewinnen?
Ja. Sogar in grauer, gefühlt grauer Vorzeit in den sozialen Medien.
Echt?
Glaubst du nicht?
In Kommentarspalten,
oder?
Ja. Ehrlich?
Ja. Das ging dann immer nicht mehr, weil das halt unglaublich viel wurde. Bei mir ist das ja alles so ein bisschen
explodiert.
Ja, ja. Aber kurz bevor das soweit war, ja, schon auch in der Pandemie.
Ja.
Auch übers Impfen, also über so richtig Sachen, die für die Leute, wo es um eine Kontroversität ging.
Ja.
Ja. Und weißt du, das bewahrt bei mir immer den Glauben daran, dass das halt geht.
Ja. Ja, das verstehe ich. Du hast gerade gesagt, bei dir ist es explodiert. Warum eigentlich? Warum ist es bei dir explodiert?
Weil ich eine wahnsinnige Sichtbarkeit durch dieses Amt gekriegt habe.
Ja.
Und ich meine, dass die erste Aufgabe des Ethikrates, das wissen viele gar nicht, ist nicht, die Politik zu beraten, das ist die zweite Aufgabe.
Ja.
Die erste Aufgabe ist, ethische Debatten in der Öffentlichkeit zu informieren und zu befördern.
Oh, das ist gelungen.
Deswegen bin ich in die Talkshows gegangen.
Ja.
Das wurde irre viel geguckt.
Ja, das stimmt.
Und diskutiert.
Ja.
Und das bedingt eine Sichtbarkeit. Und was lustig ist, ist, ich habe das nie genutzt.
Ja.
Bin nicht so gut in Social Media gewesen. Und manchmal haben mir Leute gesagt, wie konntest du aus der Pandemie rauskommen mit so vielen Talkshow-Auftritten und nicht 1 Million Follower haben? Ich so, ja, tut mir leid, ich bin komplett verbockt.
War vielleicht auch nicht unbedingt das Ziel, ne?
Aber, überhaupt nicht das Ziel. Ja. Auch der Ethikrat ist, glaube ich, wann ist der Ethikrat in Social Media eingestiegen? Keine Ahnung, 2024, 2023, ich weiß gar nicht. Also, das war einfach nicht der Plan.
Ja.
Aber natürlich ist da schon eine Sichtbarkeit entstanden.
Ja, und war dir denn aber klar, was die Konsequenz dieser Sichtbarkeit sein könnte, als das so losging?
Nee.
Nee. Also warst du selber auch ein bisschen, ich sag mal, überrascht von dem, was danach vielleicht auf dich eingeprasselt ist?
Ach, was heißt überrascht? Natürlich, man ist ja nicht doof. Hm. Man bespricht sich mit Menschen, die Erfahrung haben. Man fragt um Rat. Man liest Literatur, als Wissenschaftlerin beliest man sich, ne? Aber von daher war das jetzt nicht völlig überraschend, aber das zu durchleben, das tust du immer zum ersten Mal.
Ja.
Und das ist schon, da war schon viel auch dabei, was ich jetzt nicht so unbedingt erwartet hätte.
Ja.
Also das schon.
Das glaube ich. Ich war auch wirklich erstaunt, dass das zum Teil auch bis heute anhält. Also du bist ja jetzt vielleicht wahrscheinlich in der Sichtbarkeit ein bisschen weniger sichtbar als zu Hochzeiten der Pandemie vermutlich. Aber irgendwie hat man sich auf dich eingeschossen. Hast du dich dran gewöhnt?
Ja.
Echt, ja?
Ja, ein Stück weit schon. Ich bin wie viele andere auch, also ich möchte mal ganz klar einmal hier sagen, das gibt's in weitaus schlimmer.
Ja.
Also da haben es andere noch viel schlimmer gehabt und haben es auch schlimmer als ich. Aber ich und viele andere sind zu so irgendwie so einer Art Symbolfigur geworden. Auch politisch instrumentalisiert worden, obwohl ich nie irgendwie politisch aktiv war, keine Partei, nix und so. Aber ist halt so. Mhm. Wirst irgendwie zugeschrieben und wie gesagt, hat viel Symbolik und ist sehr bösartig zum Teil. Und das geht, glaube ich, also das wird deutlich weniger, aber das geht, glaube ich, nicht ganz weg.
Mhm.
Und entweder man gewöhnt sich daran oder man kann das nicht machen.
Ja.
Also gewöhnst du dich dran.
Ja. Ja, weil nicht
oder du machst es halt nicht mehr.
Ja, nicht machen, rückwirkend geht ja nicht mehr. Jetzt ist das ja.
Nein. Du kannst natürlich ganz aus der Öffentlichkeit rausgehen.
Ja, okay, gut.
Also ich meine,
ich
moderiere eine Fernsehsendung.
Ja, gut.
Das ist jetzt nicht gerade komplett aus der Öffentlichkeit rausgehen. Ich schreibe ein Buch für die breite Öffentlichkeit.
Ja.
Also das muss man auch sagen. Das war aber auch nicht. Das ist, da denkst du echt drüber nach.
Ja, das glaube ich. Also ich denke mir immer so, bei so, also ich mache jetzt mal einen unpassenden Vergleich. Also bei so, sagen wir mal so einen Fußballer, der hat sehr viel Öffentlichkeit. Natürlich eher wahrscheinlich die freundlich, aber wahrscheinlich auch anders. Aber dann sage ich, okay, ne, für das, was der irgendwie dann einen Monat mit nach Hause nimmt, dann ist das halt der Preis, für den er sich das erkauft. Aber das ist ja bei dir nicht so der Fall. Also ohne jetzt über die Einkünfte einer Professorin Bescheid zu wissen, ist das ja nicht der Fall, dass man jetzt sagen kann, ja, das muss sie halt jetzt aushalten. Ne?
Also der Ethikrat war ein Ehrenamt.
Ja, so, damals. Super.
Gab es ein Sitzungsgeld.
Jahrelang beschimpfen lassen.
500 Euro im Monat.
Ja.
Also erstens, auch die Fußballer haben das.
Ja.
Alle Menschen, die richtig in der Öffentlichkeit stehen, haben das. Ganz wichtig zu wissen.
Ja.
Das ist, deswegen sage ich das immer. Ich habe das, also das haben andere viel mehr, viel schlimmer und viel stärker noch.
Ja.
Und es haben alle, die in der Öffentlichkeit stehen. Erstens. Zweitens, ich weiß, es klingt ganz schrecklich, aber ich habe das wirklich gemacht, weil ich die innere Verpflichtung gespürt habe, so richtig klassisch als Staatsbürgerin, ja, die eine bestimmte Expertise und ein bestimmtes Amt in einer bestimmten Zeit hat, jetzt gefälligst das beizutragen, was man beitragen kann. Mhm. Und ich weiß es bei ganz vielen so.
Ja.
Und deswegen habe ich ehrlich gesagt, ich denke, viel, was ich jetzt dir gerade gesagt habe, ist ganz viel im Nachhinein drüber nachgedacht. Mhm. Aber ich habe währenddessen oder vorher überhaupt nicht darüber nachgedacht, weil das nicht der Punkt war.
Okay.
Und dann irgendwann, wenn das dann soweit ist, merkst du, aha, das ist so eine Art Preis, den man zahlt. Das gehört einfach irgendwie dazu.
Ja, für
und
was?
Dann muss
ja, den Preis, also was, ja, was hast du dafür bekommen? Du hast bis dieser Verpflichtung nachgekommen, die du innerlich gespürt hast,
ja,
oder?
Ich habe diesen Antrieb bis heute.
Ja.
Ich bin auch ein bisschen bockig.
Okay.
Na, es ist ja du fragst dich, okay, kriegen die mich jetzt dazu, dass ich halt verstumme?
Ja.
Das weiß man vorher. Ich verstehe jeden, der sagt, ey, sorry, tu ich mir nicht an, das ist
ja
einfach
ja
zu anstrengend. Kann ich total verstehen, ja, wirklich. Habe ich auch sehr intensiv drüber nachgedacht, aber dann nicht gemacht.
Mhm. Finde ich gut. Also Hut ab in jeder Hinsicht. Mir ist es in der Vorbereitung nochmal bewusst geworden, jetzt, was du da so aushalten und dir teilweise anhören musst. Das ist, man macht sich wirklich kein Bild, da tun sich echt Abgründe auf. Also umso mehr Hut ab dafür, dass du sagst, ich ziehe meine Sache trotzdem durch. Letzte Frage dazu, dann gehen wir auch wirklich eher auf das Ethikthema rüber. Wie macht sich das in deinem Alltag bemerkbar?
Ach, ehrlich gesagt nicht so viel.
Nee.
Also ich bin ja sehr, sehr gut. Du musst schon Strategien entwickeln, ja, Sachen ausblenden, nicht hingucken, nicht lesen. Ne?
Ja.
Und im Alltag, sehr ab und zu spricht mich mal wer an, aber das ist wirklich
okay
wenig. Und ja, da muss ich sagen, eigentlich immer nett.
Ja, okay, verstehe. So, jetzt möchte ich mal gern mehr erfahren über Ethik. So, da haben wir jetzt die Expertin hier. Banalste Frage vorweg, was ist Ethik?
Knappste Definition, Ethik ist die Theorie der Moral. Moral ist die Frage, was sollen wir tun?
Ja.
Wie soll ich mich verhalten? Wie sollen wir entscheiden?
Okay.
Ich als Individuum, wir als Gesellschaft.
Ja.
Und die Ethik denkt darüber nach, ist die Wissenschaft von der Moral.
Okay. Ich würde das wirklich gerne mal verstehen, wie man sich in schwierigen Fragen, wie man zu einer Entscheidungsfindung kommt. Und in deinem Buch gibt es da einen Fall, den du schilderst, der mich sehr berührt hat. Das ist der Fall von den zwei Frühchen, die Tim und Mark heißen, glaube ich. Mhm. Ne? So. Kannst du mal kurz einleitend erzählen, worum es da in dem Fall ging? Und dann würde ich gerne mal beleuchten, wie man in diesem schwierigen Fall oder du jetzt da zu einer, sagen wir mal, zumindest Empfehlung gekommen bist, wie man damit umgeht.
Genau, also dazu müssen wir ganz kurz einleitend,
ja,
sagen, das ist ja ein Buch zur Medizinethik,
ja,
ne, Leben und Sterben, also mhm, Lebensanfang, Lebensende, neue Technologien, mhm, Arzt-Patienten-Verhältnis, das sozusagen volle Programm.
Ja.
Und ich versuche, diese komplizierte Entscheidungsfindung verstehbar zu machen,
ja,
und da eignen sich solche Fälle. Was ich aber vorher erkläre ist, wir haben dafür ein Handwerkszeug, das ist schon da.
Ja.
Du brauchst sozusagen einen Rahmen,
mhm,
der die Entscheidungsfindung strukturiert. Der, mhm, ist aufwendig über Jahrzehnte erarbeitet worden und,
ja,
inzwischen gibt es einen Goldstandard.
Echt, ja? Mhm.
Da gibt es durchaus auch immer noch Kontroversen bei uns in der Wissenschaft, mhm, aber das ist jetzt für die Praxis nicht mehr so relevant. Es gibt im Prinzip einen Goldstandard, der sich über Jahrzehnte ausgebildet hat. In der Medizinethik sind das die sogenannten vier Prinzipien.
Mhm.
Respekt vor Selbstbestimmung von Patientinnen und Patienten, das Prinzip der Fürsorge, des Wohltuns, also möglichst optimal versorgen. Das Prinzip des Nichtschadens, uraltes medizinethisches, mhm, Prinzip, ne? Primum, mhm, nocere, zunächst mal nichts kaputt machen,
mhm,
mit der Medizin. Da geht es darum, dass du immer weißt, du setzt auch Schäden mit der Medizin. Da musst,
ja,
du sorgfältig drauf aufpassen und dann Gerechtigkeit.
Ja.
So, und diese vier Prinzipien, da gibt es ein etabliertes Verfahren, wie man die miteinander, wie man prüft, ob in einem bestimmten Fall ein Prinzip berührt ist. So, fangen wir,
okay,
mal damit an.
So, Tim und Mark.
Genau, wir haben zwei, es ging eigentlich vor allem um einen,
ja,
um den Tim. Zwei ganz, ganz, ganz frühgeborene Babys,
ja,
die so früh geboren wurden, dass das an der absoluten Grenze der Überlebensfähigkeit war. Und dann bietet man an, in diesem, das ist wirklich ein Graubereich, der sozusagen auch durch die, zu meiner Zeit, als ich studiert habe, hätten die niemals überlebt.
Ja.
Das hat sich also auch nochmal verschoben,
ja,
weil, ne, die Medizin wirklich viel kann.
Mhm.
Und aber in diesem Bereich fragt man die Eltern, was sie sich wünschen, wenn so eine Geburt passiert,
ja,
ob sie möchten, dass man alle lebenserhaltenden Maßnahmen macht,
ja,
oder ob sie sagen, dass man palliativ begleitet und dann auch zulässt, dass diese extrem frühen, da musst du dir ja vorstellen, die sind kleiner als eine Hand, ja, also es ist kleiner als ein Stück Butter, ja. So 250, 280 Gramm. Wie Wahnsinn. Gesagt, absolut irre, absolut irre, wenn du dir überlegst, normal Kind 3,5-4 Kilo, ne? Wenn es geboren wird, irre. Großer, großer Erfolg auch der Medizin, dass das geht. Aber weil man das weiß, dass die auch eine sehr große Chance haben zu versterben, fragt man die Eltern so. Das war in diesem Fall so. Die Eltern haben gesagt, alles machen.
Ja.
Volle intensivmedizinische Versorgung auf der frühgeborenen Intensivstation. Bei dem einen ging es von Anfang an ein bisschen besser. Der entwickelte sich von Anfang an recht stabil. Und der andere, der ist mehrmals, musste der wiederbelebt werden. Der hat Hirnblutungen gehabt und so. Und bei solchen Frühchen ist die Chance, dass die eine schwere Behinderung davon tragen, ungefähr 50-50.
Okay.
Du weißt es wirklich nicht.
Ja.
Und dann begann der sich zu verbessern.
Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt sagten die Eltern, dass sie die Behandlung bei diesem Kind einstellen wollten.
Ja.
Und das war die Situation, in der die zuständigen Kolleginnen und Kollegen uns tatsächlich angerufen haben, weil sie gesagt haben, das können wir eigentlich nicht machen. Jetzt geht das gerade bei dem aufwärts.
Ja.
Müssen wir nicht das Fürsorgeprinzip mit Blick auf das Kind hier ganz nach oben stellen und sagen, wir müssen das Beste für dieses Kind tun, für das Kindeswohl?
Das war die Frage der Ärztinnen und Ärzte.
Genau. Die Eltern haben gesagt, Moment mal, hier geht es um das haben die so nicht formuliert, aber das ist die Analyse, wir bestimmen das.
Ja, und warum wollten die das dann plötzlich nicht mehr? Am Anfang hieß es ja, alles dran setzen.
Richtig. In aller Verkürzung hatten die eine andere Wahrnehmung davon, wie es dem Kind geht, wie die Entwicklung war und hatten auch Sorge davor, dass das Kind sehr viel leidet durch die Behandlung selbst. Das ist eine super eingreifende Behandlung. Das sieht ganz schlimm aus. Ja, du hast dieses winzige Menschenwesen da und dann drumherum.
Ja.
Also das ist wirklich hardcore. Okay. Und sie hatten halt auch Sorge, dass das Kind schwerste Behinderungen erfahren würde und haben gesagt, das ist dann kein lebenswertes Leben.
Okay.
Da geht's um die Wurst.
So, und jetzt kommst du das ist ja eine unglaublich schwierige Situation, ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Und wie bist du jetzt rangegangen?
Also ich muss auch dazu sagen, das ist einer der schwierigsten Fälle meiner beruflichen Laufbahn, den wir hier jetzt echt nur antippen.
Ja.
Und da geht man hin und sortiert und sagt, okay, was sagt uns das Prinzip der Fürsorge? Das sagt uns, Blick auf das Kindeswohl, ein Kind, es sei denn, die Aussicht ist nur Schmerz und nur Leid, das gibt's auch.
Ja.
Ja, monatelanges Leid und dann versterben die auf der Intensivstation. Schrecklich, das will man immer vermeiden. Das kann schlimmer sein, als den Tod zuzulassen.
Okay.
Aber ansonsten ist eigentlich immer anzunehmen, weil das Kind selber, das ist hier noch eine Komplexität, das Kind kann selber ja nichts zum Ausdruck bringen. Also überlegt man sozusagen stellvertretend. Ansonsten ist es immer mit Blick auf das Kindeswohl ja erstmal geraten zu behandeln und zu sagen, insbesondere wenn es aufwärts geht.
Ja, genau.
Weil für das Kind ist es fast immer besser zu leben, als zu sterben. Das kann auch mal anders sein, das ist echt wichtig und für viele vielleicht überraschend, aber ist so. Dann guckst du dir das Prinzip der Selbstbestimmung an. Wie geht's? Das Kind kann nicht selbst bestimmen. Die stellvertretende Selbstbestimmung für ein Kind, zumal ein so winziges, nehmen immer die Eltern wahr. Und die stand entgegen dem Prinzip der Fürsorge. Das sortierst du dir.
Ja.
Dann guckst dir das Prinzip der Schadensvermeidung an. Das sagt, dass auch der Schaden durch die Behandlung mit in den Blick genommen werden muss. Also wiederum das, was die Eltern sagen, die Angst haben davor, dass das ein Leid produziert, das ist schon etwas, was du auch mit berücksichtigen musst. Welche Schäden können auch dauerhaft bei diesem Kind bleiben? Dann musst du das alles noch abwägen mit den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Das heißt, du musst noch die medizinische Situation noch mal anschauen. Ich verkürze hier dramatisch.
Ja, klar, das verstehe ich.
Das musst du alles sortieren und erstmal mal transparent machen.
Ja.
Da gibt's ein etabliertes Verfahren für schrittweise transparent. Dann muss man schauen, dass man so etwas interdisziplinär mit verschiedenen Berufsgruppen, verschiedenen Expertisen, also die Neonatologen, ne, die Frühchenmediziner, die Frühchenintensivmediziner, die Pädiater, vielleicht auch Expertinnen und Experten für, was weiß ich, wenn die Lunge besonders betroffen ist, Lunge und so weiter und so fort.
Ja.
Guckst also, dass du alle am Tisch hast und die Pflegenden. Vielleicht hast du die Seelsorge dabei, vielleicht hast du einen Sozialdienst dabei, du bindest die Eltern ein. Und dann wird das analysiert und gemeinsam besprochen, mit dem Blick darauf, die beste Lösung zu finden. Wohlbemerkt, ganz wichtig, für das Kind.
Ich wollte gerade fragen, für wen? Für das Kind. Okay.
Ja. Weil du bist in der Rolle sozusagen im übertragenen Sinne Anwalt/Anwältin des Patienten, der Patientin.
Ja, okay.
Und das macht diese Fälle so kompliziert und so schwierig, weil wenn die Auffassung über das Kindeswohl auseinanderfallen zwischen den Eltern und zum Beispiel dem Behandlungsteam oder wenn der Eindruck sogar entsteht, auch das gibt es ab und zu, der Elternwille, die Selbstbestimmung der Eltern steht gegen das Kindeswohl. Mhm. Apropos Anti-Vaxxing, by the way.
Ja, stimmt. Sind
ganz
stimmt.
klassische Debatten. Beispiel, genau, eine sehr, sehr ähnliche Konstellation.
Ja.
Das musst du analysieren.
Das habt ihr jetzt in dem Fall gemacht. Dann setzt du dich mit allen zusammen, also den Eltern, den Ärztinnen, den Ärzten und gibst ihnen das Ergebnis deiner Analyse oder wie?
Nein, die macht man gemeinsam.
Macht man gemeinsam.
Das bespricht man gemeinsam und vor allem ganz wichtig, schreibt es dann auf. Fasst es zusammen und daraus formuliert man eine Empfehlung.
Okay.
Dann war es in dem Fall ganz klar, dass natürlich die Juristinnen und Juristen auch dabei waren, weil das, was ja die Konsequenz gewesen wäre, wenn die Eltern darauf bestanden hätten, entschuldige, dass ich jetzt im Konjunktiv rede, das Team und die Entscheidungsfindung wäre in eine Richtung gegangen, wir können dem nicht stattgeben, was die Eltern wollen, weil wir hier das Kindeswohl anders einschätzen, weil wir die Aussichten anders einschätzen, das Nichtschadensprinzip anders einschätzen, dann kann es in ganz, ganz harten Fällen tatsächlich dazu kommen, dass man dann sogar richterlich temporär das sogenannte Sorgerecht entziehen
können die Eltern nicht mehr
würde. Und das muss man im Übrigen auch transparent machen. Also wenn das in die Richtung geht, muss man das auch ganz ruhig und transparent mit den Eltern besprechen. Nicht als Drohung, sondern als Erklärung, was die Optionen sind.
Ja.
Also kannst du dir vorstellen.
Das ist aber auch Meisterklasse Gesprächsführung dann. Ne? Also wie ist es in dem Fall entschieden worden?
In dem Fall war es so, die Analyse hat die Empfehlung gegeben, dass dem Ansinnen der Eltern nicht stattgegeben wird. Hat man denen das erklärt und dann sind viele Gespräche geführt worden, derweil entwickelte sich das Kind weiter besser.
Okay.
Und ich verkürze es jetzt, es hat dann tatsächlich so geendet, dass die Eltern von sich aus ihre Position verändert haben und gesagt haben, sie möchten doch, dass weiter behandelt wird.
Okay.
Und dann, und das weißt du vorher nicht, ich habe ja gesagt 50-50, ne? Mit schweren bleibenden Schäden, das wurde das verschob sich etwas zum Guten hin, aber du hattest trotzdem immer noch eine relativ hohe Chance, dass dieses Kind schwere Beeinträchtigungen beibehält, hätte auch passieren können.
Ja.
Ist aber nicht passiert. In dem Fall, nee.
Das heißt, es ist gesund, das Kind?
Nein, das hat schon schwerste Sehfehler.
Okay.
Allerdings kann es sehen, aber es ist in einer, mit viel Unterstützung, aber in der normalen Schule. Das ist das Letzte, was ich davon weiß.
Ja, okay.
Ungefähr als das Kind 8 war oder 7 oder so weiter. Seitdem weiß ich nichts mehr.
Ja.
Aber das ist dann auch Gott sei Dank medizinisch wirklich gut gelaufen. Und das weißt du aber vorher nicht.
Ja.
Und du musst ja die Entscheidung trotzdem treffen.
Ja. Ja, wow. Also ich muss sagen, als ich das Buch gelesen habe, du hast es dort ja auch so geschildert, dass du erstmal den Fall erzählt hast und dann die Frage in den Raum stellst. Wie hätten Sie als Leser jetzt entschieden? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich hätte keine Ahnung gehabt, wie ich das hätte entscheiden sollen. Deswegen fand ich es echt spannend, mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und dann, wir haben heute drüber gesprochen hier, weil wir uns natürlich jetzt hier auch über Ethik und so weiter unterhalten haben, weil wir dich als Gästin haben. Und dann hat mein Kollege, der Kilian hier, und mit dem wir den Negroni zu verdanken haben, hat aufgebracht, ich kann es nicht, aber du kennst es sicher, das Trolli-Problem. Das ist wahrscheinlich
Cheers.
Das ist Trolli-Problem. Ich erkläre es. Das hast du jetzt gesagt. Ich erkläre es mal. Das
macht einen sehr guten Drink.
Genau, das kann er nämlich auch. Ich erkläre es mal ganz. Also, es ist ja ein hypothetisches Szenario und es gibt es in 1000 Varianten. Die ich jetzt oder wir heute besprochen hatten, war, du hast eine. Es war das, glaube ich, eine Straßenbahn. So, die fährt auf eine Weiche zu.
Ein Trolley und, hast du.
Was ist Trolley? Das ist für mich ein Koffer, ein Trolley.
Nein, das ist halt tatsächlich so eine Art Straßenbahn-Waggon.
Ja. Okay.
So ein.
Genau. So, der rast auf eine Weiche zu und die Weiche ist erstmal so gestellt, dass wenn er weiter fährt, dann würde eine Gruppe von Menschen versterben, die auf den Gleisen sind, warum auch immer. So. Und dann gibt es diese Weiche und auf dem Ausweichgleis steht eine Person. Und
es ein dicker Mann übrigens im Original.
Wirklich? Ja. Spielt das noch? Ja, okay, ein dicker Mann. Machen wir einen dicker Mann. So, und an der Weiche steht jemand, der die Möglichkeit hätte, die Weiche umzustellen. Tut er das, fährt der Zug auf das Gleis, wo der dicke Mann steht und der wird umkommen. Macht er nichts, hat er sozusagen kein Blut an den Händen, aber dann wird die Gruppe von Menschen sterben. Mhm. Das ist das Dilemma. Mhm. Wie löst man das jetzt ethisch auf?
Also das Ding ist, diese Trolley-Probleme sind natürlich hochkünstlich,
ja,
werden rauf und runter diskutiert, gibt es in allen möglichen Varianten. Ja. Und was die abbilden, ist eigentlich, sind zwei Intuitionen, die gleichzeitig richtig sind.
Ja.
Du willst nicht, dass mehr Menschen sterben, als unbedingt notwendig ist.
Ja.
Du willst aber auch nicht intentional, ja, einen umbringen.
Ja.
Und das ist ein Stück weit, sind das klassische ethische, philosophische, praktisch-philosophische Theorien, die gegeneinander stehen. Und ich gebe dir jetzt ein praktischeres Beispiel. Mhm. Weil ich mag die Trolley, ich finde die super spannend. Ja. Also ich habe die rauf und runter, das natürlich, ist so, schon im Philosophiestudium, ist ein absoluter Klassiker in allen Ausführungen. Ich gebe dir trotzdem ein praktisches, ja, Beispiel, das ist das, oh Gott, Luftsicherheitsgesetz oder Flugsicherheitsgesetz? Ich glaube, Luftsicherheitsgesetz.
Ja.
Klingelt es da ein bisschen? So an die 20 Jahre her.
Sie dahin gerade nicken, aber bei mir nicht.
Es,
ne,
ist an die 20 Jahre her.
Ja.
Das war nach 9/11.
Ja.
Wurde in Deutschland ein Gesetz eingeführt. Also das Luftsicherheitsgesetz, ja, ja, da wurde ein Paragraph irgendwie verändert, ergänzt, eingeführt. Dass, ja, im Falle, dass Terroristen ein Flugzeug gekapert haben, in dem 250 Leute sitzen und das rast auf ein Stadion zu, in dem sind 60.000 oder auf die Kleinstadt von 50.000, der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin das abschießen darf.
Mhm.
Das ist Trolley.
Ne? Das ist richtig,
du schießt, ja, die 250, lässt es explodieren,
ja,
also schießt irgendwelche Jäger hoch und die schießen es ab, versus du schützt halt die Stadt.
Ja.
Das ist das Trolley-Problem.
Ja, stimmt.
Ist in Deutschland verfassungswidrig.
Ehrlich?
Ja. Weil du
Man
nicht,
muss es geschehen lassen,
du
oder wie?
Darfst nicht,
ja,
250 Menschen nur als Mittel zum Zweck verwenden. Du darfst die nicht töten, um andere zu retten. Das ist Deontologie. Das darfst du nicht. Das ist, ja, das Instrumentalisierungsverbot des kategorischen Imperativs von Immanuel Kant.
Das hat aber jetzt,
also alle, die im Philosophieunterricht aufgepasst,
ja,
haben.
Der sagt einem natürlich was. Das hat aber jetzt nichts mit den 250 zu tun. Das wäre jetzt auf 1 versus 3 genauso zu übertragen.
Ja, genau. Okay. The numbers don't count. Das ist sozusagen die philosophische Theorie dazu.
Ja.
Da regt sich doch was, ne? Da regt sich nämlich gleichzeitig die konsequenzialistische Intuition. Konsequenzialismus ist die andere Theorie, die sagt, du musst die größte Zahl von Leben retten.
Ja.
Oder?
Ja, genau.
Aber man denkt doch beides. Man kann doch eigentlich verstehen, dass die, oder zumindest glaube ich, also, ja, es ist so, Menschen haben hierzu, wir haben in Deutschland ein deontologisch geprägtes Grundgesetz.
Mhm.
Deswegen ist das bei uns verfassungswidrig.
Ja.
Andere Länder, zum Beispiel Großbritannien ist ein Beispiel, sind deutlich konsequenzialistisch geprägter, auch in ihren Rechtsordnungen.
Da darf man das Flugzeug abschießen?
Ja.
Okay.
Also das weiß ich, ob die so ein Gesetz haben, aber dann, ja, dürfte man von der Begründung her. Und jetzt kannst du mal sehen, das sind diese Trolley-Probleme. Es kommt so hochtheoretisch, so, ja, Gedankenexperiment. Das war in Deutschland eine ganz konkrete Debatte.
Ja, ja, jetzt, wo du es erklärt hast, erinnere ich mich daran. Und auch, dass das die Konsequenz war. Aber ich habe irgendwo...
Wird bis heute übrigens auch diskutiert.
Ja,
immer noch.
Hoffentlich tritt es nicht ein. Jemand aus deinem Fach hat auch, glaube ich, mal gesagt, wie war das, Ethik gerinnt irgendwann zurecht oder irgendwie so rum? Nee, irgendwie andersrum.
Ich sage das gerne tatsächlich, ja, auch öffentlich. Das ist so ein Bonmot, das sagen, ja, viele, viele Kolleginnen und Kollegen auch. Recht, also es gibt Recht ist geronnene Politik, ist eigentlich das Ursprungszitat.
So.
Und wir haben das umgebaut in... Recht ist geronnene Ethik.
Okay.
Also, ja, diese ethischen Debatten, die führen dann zu rechtlichen Regelungen. Das ist sehr häufig so. Und das ist so ein Beispiel, ja, von relativ vielen.
Findest du es denn aus ethischer Sicht richtig, dass man das Flugzeug nicht abschießen darf?
Du fragst mich, bist du Deontologin?
Ja.
Oder bist du Konsequenzialistin?
Wenn du so formulieren möchtest,
ja,
frage ich auch gern das.
Ja, sorry, das, ja, was ist bist die Frage. Ich würde sagen... Der Bundeskanzler schießt das Flugzeug ab und tritt dann sofort zurück. Der wird ein Sündenfresser, so nennt man das.
Okay.
Ich bin sozusagen, ich versuche Konsequenzialismus deontologisch einzuhegen.
Wobei damit keinem geholfen ist, dass der dann zurücktritt, ne? Also das ist ja dann symbolisch noch nett.
Das versucht anzuerkennen, dass beides richtig ist. Und dass diese Instrumentalisierung und diese Verzweckung, das ist ein Unrecht.
Ja.
Was diesen Menschen geschieht, ist ein schweres Unrecht. Wenn der Staat sie nur deswegen tötet, um ganz viele andere zu retten, nur deswegen, das ist eine schwere Instrumentalisierung, nur als Mittel sie nutzen, nicht gleichzeitig auch als Zweck. Ne? Das ist die Zweckformel des kategorischen Imperativs. Mhm. Also wir sind hier voll in der Philosophie und die ist total lebenspraktisch, was ich an meinem Fach liebe.
Ja,
weil das... Weil du erkennst, warum es wichtig ist, über so etwas nachzudenken.
Ja. Okay. Aber mir wird auch klar, also so richtig und falsch sind keine Kategorien, die man da sinnvoll anwenden kann.
Doch, wenn jemand ganz überzeugt ist, nur von der einen oder von der anderen, wird der immer sagen, meins ist richtig, deins ist falsch.
Ja.
Ethik versucht das eben.
Okay, also spannend und schwierig irgendwie. Also,
du fragst ist, aber nee, auch wirklich, wirklich spannende Fragen. Ja. Da kommen ja nur die Anwürfe von der Seite.
Da kommt dann auch von hinter der Bar mal kurz das Trolley-Problem um die Ecke.
Philosophie, aber wirklich.
Philosophie. Das war auch hier die Überschrift hier. ich möchte aber noch, weil das haben wir eh schon so halb dabei mit dir, unsere Kategorie glasklar machen. Mhm. Hier geht es darum.
Ganz klar.
Kilian, ja, glasklar, genau. Kilian, das Spielfeld brauchen wir mal. Hier geht es einfach darum, dass ich dir mal so die eine oder andere Position abverlangen möchte. Wenn ihr uns zuguckt, seht ihr das auch.
Das ist für eine Ethikerin immer ganz schlimm.
Ja,
ganz
da
schwierig.
Muss ich jetzt hier durch, ne?
So. Da muss ich sagen, mache ich jetzt nicht als Wissenschaftlerin.
Ja, okay. Das ist deine Privatmeinung.
Okay.
Also, was ihr seht, wenn ihr uns zuguckt, ihr seht unser kleines Spielfeld, wo Stimme zu und Stimme nicht zu steht. Mhm. Und Alena, ich werde dir jetzt einfach mal so zwei, drei Positionen zuwerfen, zu der ich gern deine Positionierung auf diesem Spielfeld hätte. Und ich fange mal damit an. Wenn ein KI-System nachweislich bessere Diagnosen stellt als Ärztinnen und Ärzte, sollte es in der Routineversorgung...
Das ist mein Hauptarbeitsgebiet.
Warte.
Das ist gemein.
Nochmal. Wieso ist das dann gemein?
Ja, weil also, mich dann zu zwingen zu ja oder nein ist extrem schwierig, weil das meistens... Ich mach's trotzdem.
Also ich sag dir jetzt was, pass auf. Das sag ich dir... Ja doch, ich sag's dir jetzt. Einer deiner Vorgänger, der Nina Rümelin, ne? Du musste da auch durch.
Ja.
Und der hat dann wirklich als erster kultiviert, sein Glas in die Mitte zu stellen. Mach's nicht.
Schon die erste Frage, wenn du sie ihm auch gestellt hast, da haben wir ja gemeinsam an der Stellungnahme zugearbeitet.
Ja, die habe ich ihm nicht gestellt, aber...
Okay, stell sie mir.
So, jetzt pass auf. Wenn ein KI-System nachweislich bessere Diagnosen stellt als Ärztinnen und Ärzte, sollte es in der Routineversorgung verpflichtend eingesetzt werden.
Stimme zu, wenn das wirklich unter Realbedingungen, nicht Labor, nicht experimentell, nicht alles perfekt, sondern in der dreckigen... chaotischen, echten Wirklichkeit sehr, sehr verlässlich gewährleistet ist.
Okay.
Stimme ich zu.
Ja? Okay.
So kann ich das machen.
Was war das jetzt für ein Eiertanz? Also
das ist kein Eiertanz, das ist wichtig.
Ja.
Aber das ist tatsächlich, der Ethikrat hat ja auch noch unter meinem Vorsitz diese KI-Stellungnahme gemacht.
Ja.
Und da geht es genau darum, wir sagen, wenn diese Systeme, die müssen spezifisch trainiert sein, also nicht ChatGPT, sondern spezifisch trainiert, richtig gut, sauber, gut, alles gut gemacht. Und die sind echt besser, aber verlässlich besser. Die müssen immer noch überwacht werden, aber dann gibt es eine Verpflichtung, sie weiterzuentwickeln und einzuführen,
sagt der Ethikrat. Die gibt es dann,
Die gibt es dann. Haben wir gesagt.
Weil man der Menschheit besseren Behandlungsmethoden nicht versagen darf.
Ja, okay.
Verstanden.
Du musst es nur verantwortlich machen.
Ja.
Und deswegen der Eiertanz. Das ist schön. Eiertanz nennt er meinen Job.
Das haben wir jetzt eigentlich auf den Punkt gebracht. Die Eiertänzerin heute.
Mann, wir reden über existenzielle Fragen.
Ich weiß, aber wir sind an der Bar.
Alles gut.
Also pass auf.
Alles gut.
Also du stimmst zu. Ja? Okay, verstanden. Das Zweite... Deutschland sollte die Widerspruchslösung bei der Organspende einführen. Also muss man kurz erklären, das würde bedeuten, dass, sage ich jetzt wirklich ganz simpel formuliert, dass standardmäßig Organe entnommen werden dürfen und wenn ich es nicht möchte, dann muss ich widersprechen.
Wie in Österreich.
Jetzt ist es ja aktuell umgekehrt. Organspendeausweis kann ich halt sagen, okay, meine Organe dürfen genommen werden. So, bist du dafür, das umzudrehen?
Ja.
Okay.
Schon lange.
Ja.
Gibt ganz viele Argumente.
Was denn zum Beispiel?
Oh,
Ja, okay.
Das ist ein Riesenthema, ja, okay, in meinem Fach. Dann gibt viele. Ja. Ich mache es ganz, ganz, ganz kurz. Ja, ja. Du kannst der Selbstbestimmung, du musst dafür wirklich sorgen, dass die Leute wirklich wissen, dass das so ist und dass sie wirklich einfach widersprechen können, damit du die Selbstbestimmung respektierst. Aber die kannst du ja respektieren, indem alle, die das nicht wollen, widersprechen können. Wir wissen, dass die meisten Menschen ihre Organe spenden würden, aber keiner hat Bock, über seinen eigenen Tod nachzudenken und sich aktiv zu bemühen und das jetzt hinzuschreiben und den Ausweis zu holen und dies und das. Du weißt, dass die Krankenkasse dir alle 2 Jahre das Zeug zuschickt, ne?
Ich habe so ein Ding.
Das wollte ich jetzt gar nicht von dir rausholen, aber weißt du, wie viele Leute das quasi ungeöffnet in den Papierkorb werfen?
Ja, weil sie zu faul sind, oder?
Ja, oder weil es einfach irgendwie auch, weil so viel Zeug ankommt und es gerade keine Zeit und so. Gucke ich jetzt gerade gar nicht drauf, weil ich bin im Handy oder so.
Ja, ja, stimmt.
So, das ist auch nicht selbstbestimmt. Das wird aber gesagt, das wäre die wahnsinnig selbstbestimmte Lösung, diese Zustimmungslösung, die wir haben.
Ja.
Und ich glaube, du kannst die Selbstbestimmung, wenn du das gut machst, respektieren. Und kann es dazu führen, dass mehr Menschen tatsächlich spenden, die eigentlich spenden würden, aber es im Moment halt nicht tun oder wo man es nicht weiß, wenn sie hirntot werden.
Ja, stimmt.
Oder die Angehörigen widersprechen dann und wissen es gar nicht und so.
Ja. Okay, verstanden. Also Leute, holt euch zumindest einen Organspendenausweis.
Darauf können wir uns definitiv einigen. Ja, das ist sowieso das Beste.
Pass auf, eine noch zum Abschluss, jetzt nicht unbedingt aus deinem Fach. Wer Fakten, meinetwegen auch medizinische, aber bleiben wir Fakten. Wer Fakten in Krisen absichtlich verdreht, sollte in Talkshows und großen Medienformaten keine Bühne bekommen.
Oh, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, weil es gäbe ja effektive Alternativen, aber ich finde, jemand, der wirklich die Faktenbasis verlassen hat, sollte keine große Bühne bekommen.
Ja, ja das ist doch dann eigentlich gar nicht so eine schwierige Frage. Ne? Aber
nee, das stimmt,
die Bühne bekommen manche Leute trotzdem aktuell.
Ja. Ja, klar.
Ja. Ist es denn aus deiner Sicht, wäre es besser?
Oder schaffen sie sich selber, weil online kannst du dir eine Riesenbühne bauen. Ne?
Wäre es besser, wenn man jetzt, so, sagen wir mal, die Öffentlich-Rechtlichen den Rennen dann weniger Bühne gäben?
Na, das Problem ist, dass die Journalistinnen und Journalisten, und ich kann das echt verstehen, häufig überfordert sind. Du müsstest ja die ganze Zeit Faktencheck machen.
Ja.
Also ich habe auch in Talkshows gesessen neben solchen Leuten.
Ja.
Und das ist ja der totale Wahnsinn. Muss ja eigentlich jeden Satz korrigieren.
Ja.
Das funktioniert nicht.
Ja.
Das ist echt, echt schwierig.
Ja.
Und das, finde ich, muss man sich schon klar machen. Gleichzeitig halte ich einen kompletten Ausschluss auch von populistischen Parteien, von beispielsweise öffentlich-rechtlichen Formaten für echt schwierig, weil es da einen Auftrag gibt, viel abzubilden. Und ich glaube, man muss es jedes Mal sich sehr, sehr gut, sehr sorgfältig überlegen. Und das, was ich jetzt gesagt habe, gilt eben auch dazu.
Ja, okay. Haken dran. So, zum Abschluss. Wir haben ja vorher schon mal kurz drüber gesprochen. Es gibt ja auch, also es sind ja schon irgendwie, wie soll ich sagen, turbulente Zeiten und Populismus und KI und Zeitenwende und weiß ich nicht was noch alles. Ne? Und irgendwie auch mental fordernde Zeiten. Es gibt aber auch positive Nachrichten. Du hast ja vorher schon ein Beispiel gesagt. Die Zahl der Wissenschaftsskeptiker geht zurück. Was gibt dir denn Optimismus und Zuversicht?
Andere Leute.
Ja?
Ja. Menschen.
Okay.
Immer.
Ja.
Weil Menschen sind großartig. Und in den dunkelsten Zeiten gibt es die tollsten Leute. Und ich fokussiere gern auf die. Und ich wünschte mir, wir würden viel mehr hochleben lassen, was es für tolle Leute gibt. Im Kleinen wie im Großen, die sich einsetzen und einbringen. Und das gibt mir jeden Tag Hoffnung. Also das ist nicht nur so dahingesagt. Ja. Das ist auch, wenn du aus dem Gesundheitswesen kommst, etwas, was man sehr, sehr praktisch sieht. Aber das gibt es auch sonst überall.
Okay. Gut, lassen wir mal so stehen. Und apropos großartige Leute, ganz zum Schluss darfst du natürlich noch erraten, wer als nächstes hier an der Bar Platz nehmen wird. Ich habe die große Befürchtung, dass du sie kennst. Deswegen zeige ich dir ausnahmsweise nicht zuerst ein Bild, wir zeigen uns immer zuerst ein Foto.
Jetzt machst du es mir extra schwer.
Ja, ich mache die Fallhöhe hoch, wenn es jetzt... Foto kommt dann gleich, aber ich glaube, dass du ihr mit den 2 Tipps, die ich dir vorher gebe, vielleicht schon drauf kommst. Also Tipp 1, pass auf. Sie ist eine der bekanntesten Stimmen in Deutschland, wenn es um die sozial-ökologische Transformation geht.
Maya Göppel.
Ja, danke. Und guck,
liebe Grüße an liebe Maya.
Ja, mach ich oder machen wir. Jetzt, wenn ich dir jetzt dieses Bild gezeigt hätte, ihr könnt es ja auch sehen. Das wäre ein bisschen einfach gewesen.
Ja, ja.
Ne?
Aber witzig, das ist ja wirklich sehr nett. Ja, der war zu einfach.
Ja. Ja, Maya haben wir auch länger jetzt versucht und jetzt klappt es dann. Toi, toi, toi.
Dann also, grüße ich schön von mir.
Ja, das mache ich. Das machen wir dann in Berlin, da sind wir auch manchmal und das wird dann die nächste sein. mit Sicherheit auch spannend, aber es war heute auch wirklich sehr, ja, wie soll ich sagen, intensiv, finde ich. Und ich habe auch viel gelernt. Also muss ich auch echt sagen.
Du hat Spaß
auch
gemacht, ja.
Wie man zum Beispiel einen guten Negroni macht, sowas in der Richtung.
Genau.
Wir haben eher so über die fundamentalen Dinge gelernt. Aber ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und danke an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Nah Neugierig und Negroni.